Ich sehe dich wieder. Der Angriff war ohne Vorwarnung erfolgt. Aus dem Nichts waren die fremden Raumschiffe aufgetaucht und hatten sich der Raumstation genähert, ohne ein Erkennungszeichen abzugeben und ohne auf Anrufe zu reagieren. Und als die fliegenden Kampfroboter die erste Verteidigungslinie der Station, das Feuer, eröffneten, schossen die Fremden massiv zurück. Sie hatten sie in die Flucht schlagen können, und sie hatten sogar eines ihrer Raumschiffe schwer beschädigt. Aber es war damit zu rechnen, dass die Fremden zurückkommen würden. Die Schäden, die der Angriff an der Station hinterlassen hatte, mussten so schnell wie möglich repariert werden, damit sie ihnen das nächste Mal gewarnt und voll einsatzbereit gegenübertreten konnten. Lutkamon war zu Reparaturarbeiten in der Basissektion 39-201 eingeteilt worden, zusammen mit lauter gewöhnlichen Verladern, und er hasste es von Anfang an. Basissektion 39-201, eine flache, hallenartige Baueinheit, die als vollautomatisches Container-Zwischenlager diente, war von einem Schuss getroffen worden und seither außer Betrieb. Man hatte die Beschädigung der Außenhülle repariert und die Sektion wieder mit Luft geflutet. Aber sie funktionierte trotzdem noch nicht. »Alles herhören«, dröhnte der Leiter des Reparaturtrupps mit befehlsgewohnter Stimme. »Wir bilden Zweiergruppen und markieren alle Teile der Anlage, die nicht ordnungsgemäß arbeiten. Dann werden wir die Schwerkraft im Bereich reduzieren und die unzugänglichen Container von Hand entladen. Und das alles schnell, wenn ich bitten darf. Das Tunnelschiff wartet.« Das Schott fuhr auf und gab den Weg frei in die riesige, düstere Halle, voller Regale und Transportschienen, von denen manche verbeult oder angeschmolzen waren. Es roch kalt und staubig. Die Bildung von Zweiergruppen ging nicht auf, und Lutkamon zog alleine los. Es war ihm recht. Er konnte Falada nicht ausstehen, nicht seit Iva... Er wollte nicht daran denken. Vielleicht war es ganz gut, dass er eine Aufgabe hatte, auf die er sich konzentrieren konnte. Er zog den Markierungsstift hervor und widmete sich hingebungsvoll der Prüfung der Rollstrecken. Die Walzen mit der Hand anstoßen, auf das Geräusch des Laufs hören und sie wieder anhalten. Wo sich die Walzen nicht drehten oder das Laufgeräusch verdächtig war, malte er eine Markierung an die Seite. Und dann entdeckte er den umgestürzten Container. Es gab jede Menge umgestürzte Container in der Halle. Dieser aber war beim Beschuss von einem Rollband gefallen, ein zerfetztes Regalseitenteil hatte ihn erwischt, und der Deckel des Containers war dabei aufgeschlitzt worden, wie von einem Dosenöffner. Lutkamon hielt den Atem an. Ein offener Container. Zeit seines Lebens hatte er sich gefragt, was diese Container wohl enthielten, die hier tagtäglich zu Tausenden ankamen, um in die Tunnelschiffe umgeladen zu werden. Es war verboten, das zu wissen. Die Container, mannslang, mannsbreit und etwa hüfthoch, waren stets verschlossen und versiegelt, und es kursierten die fantastischsten Gerüchte über ihren Inhalt. Lutkamon sah sich nach allen Seiten um. Niemand, der ihn beachtete. Ein Schritt nur, und er würde es wissen. Ein Schritt, und er würde den Zorn des Kaisers auf sich laden. Und wenn schon. Ein Schritt, und Lutkamon beugte sich über das klaffende Loch im Deckel des Containers. Ein ranziger, unangenehmer Geruch schlug ihm entgegen. Seine Hand tastete über etwas Weiches, Pelziges. Was er zu packen bekam und durch das Loch herauszog, sah aus wie eine dicke Decke oder ein dünner Teppich. Es schien genau die Abmessungen des Containers zu haben, und der Container war voll davon. Teppiche? Merkwürdig. Lutkamon stopfte das weiche Ding zurück, so gut es ging. »Du wolltest doch nicht etwa gerade in den Container hineinschauen?« Eine dröhnende Stimme ließ ihn zusammenfahren. Lutkamon fuhr hoch. »Nein«, stammelte er. Der Truppleiter stand vor ihm und musterte ihn argwöhnisch von oben bis unten.
»Ich wette doch!«
»Ludger Mohn, deine Neugier wird dich irgendwann den Kopf kosten!« Der Arzt beugte sich über die klaffende Wunde, mit einem ungerührten, allenfalls leicht angewiderten Gesichtsausdruck und einer Bewegung, die deutlich verriet, dass er seine Anwesenheit hier für lästige Routine hielt. Der Schädelknochen war geplatzt, auf einer Fläche so groß wie zwei Hände, und darunter quoll die Hirnmasse hervor, grau und leblos. Er zog die Lampe, die über seinem Kopf schwebte, näher heran, so dass ihr Licht die Fraktur schattenlos ausleuchtete. »Nun?« fragte der andere Mann. In dem großen, klinisch sterilen Raum hallte seine Stimme nach. »Er funktioniert nicht mehr.« Der Arzt nahm seufzend eine Messsonde aus ihrer Halterung und berührte das Gehirn damit, ohne dabei besondere Behutsamkeit an den Tag zu legen. Eine Weile beobachtete er die Instrumente. Nichts rührte sich.
»Er ist tot. Kein Zweifel«, sagte er schließlich.
Der andere schnaubte verärgert.
»Verheerend! Ausgerechnet jetzt!«
»Ihr rechnet damit, dass die Angreifer zurückkehren?«
»Gewarnt und stärker bewaffnet, ja. Es hilft nichts. Wir brauchen so schnell wie möglich Ersatz in der oberen Sektion, ehe die Portalstation ein zweites Mal angegriffen wird.«
Der Arzt nickte gleichmütig.
»Ich bin bereit.«
Er begann, die Versorgungsleitungen abzunehmen und die Geräte abzuschalten. Das Summen, das die ganze Zeit leise und unterschwellig in dem kühlen Raum zu hören gewesen war, verstummte. Ping! Mit einem metallischen Signalton machte die Raumüberwachung darauf aufmerksam, dass ein neuer Reflexpunkt auf den Schirmen aufgetaucht war. Der Mann an der Konsole blickte hoch. Er entdeckte den Punkt sofort, der einsam auf dem Bildschirm blinkte, und seine Hand wanderte nervös zum Alarmschalter. Endlose Sekunden vergingen, ehe neben dem Punkt die zugehörige Identifizierung erschien und er aufhörte zu blinken. K70113, ein Schiff des Kaisers. Der Mann ließ den Alarmknopf los und schaltete das Funkgerät ein.
K70113, hier ist die Portalstation. Bauzeit ist 1:08. Wir haben erhöhte Alarmbereitschaft. Haltet euch bereit, von Kampfrobotern eskortiert zu werden. Ihr habt den Anflugbereich Südwest. Ab 1:15 erhaltet ihr einen Leitstrahl. Eure Landebucht ist Bucht 2.
Die Stimme aus dem Lautsprecher klang ruhig und geschäftsmäßig wie immer.
Portalstation. Wir haben verstanden. Anflug Südwest. Landebucht 2. Leitstrahl ab 1:15. Ende.
Ende, bestätigte der Mann. Sie hatten nicht nach Einzelheiten gefragt. Wahrscheinlich wussten sie noch nichts von dem Angriff der fremden Raumschiffe. Nun, sie würden es erfahren. Von seinem Platz in der gläsernen Kabine aus konnte Ludger Mohn die ganze Landebucht übersehen, die riesigen Schleusentore, die Laufstege und Treppen und die haushoch aufgetürmten Stapel leerer Container. »Dem Kaiser dienen wir.« Die einzelnen Perlen der Wächterkette glitten beruhigend durch seine Finger. »Dessen Wort Gesetz ist.« Zum wer weiß wie vielten Mal an diesem Tag rezitierte er das Gelübde der Portalwächter, um seine wild galoppierenden Gedanken im Zaum zu halten. Dessen Wille unser Wille ist, dessen Zorn furchtbar ist. Alles ging langsamer seit dem Angriff der Fremden. Die Reparaturen waren weitgehend abgeschlossen und es kam zu langen Wartezeiten, in denen er sich nicht anders zu helfen wusste. Der nicht verzeiht, sondern straft, und dessen Rache ewig währt. Wieder einmal ging ihm die Frage durch den Kopf, aus welchem Grund wohl die Kugel, die man beim letzten Satz des Gelübdes erreicht, mit Pelz überzogen war.
und er musste an das eigenartige Gewebe denken, das er in dem Container gefunden hatte. Dann sah er Iva, seine Iva, die mit Feuk schäkerte, mit diesem widerwärtigen, aufgeblasenen Kerl, und die mühsam gebändigte Eifersucht kochte in ihm hoch. Lutkamon musterte sein Spiegelbild in einem der abgeschalteten Schirme. Er sah einen schmächtigen jungen Mann, der linkisch und ungeschickt wirkte und ansonsten eine ziemlich unauffällige Erscheinung bot. Widerwillig musste er sich eingestehen, dass er sich nicht recht erklären konnte, warum ein Mädchen wie Iva überhaupt etwas für ihn übrig hatte. Dass ihr Feuk gefiel, leuchtete ihm schon eher ein, und er fühlte einen brennenden Schmerz in seinen Eingeweiden bei diesen Überlegungen, kam sich hässlich und klein vor. Feuk war ein Verlader, groß, stark und selbstbewusst, ein Hühne mit goldenen Locken und Muskeln aus Stahl. Er, Lutkamon, hatte es in erstaunlich jungen Jahren zum Verladeaufseher gebracht, eine Stellung, die Feuk aufgrund ihrer geistigen Anforderungen auf immer verschlossen bleiben würde, und er fühlte sich durchaus zu noch höherem berufen. Allerdings hatte er noch nie erlebt, dass Frauen von geistigen Fähigkeiten beeindruckt gewesen wären. Auf dem Schirm vor ihm erschien eine Meldung. Lutkamon las sie unwillig und schaltete mit einer wütenden Handbewegung die Hallenlautsprecher für die erforderliche Durchsage ein. Die Raumüberwachung meldet den Anflug des kaiserlichen Schiffes K-70113. Geschätzte Ankunftszeit 116. Bewegung kam in die Verladearbeiter. Förderbänder wurden in Position gebracht, Zählwerke zurückgestellt, Transportkarren bereitgestellt. Über den Schleusentoren leuchtete eine Signallampe auf, um anzuzeigen, dass die Luft aus der Schleusenkammer gepumpt wurde. Das ächzende Knarren der großen Tore, die dem Vakuum standhalten mussten, dröhnte unheilverheißend durch die Halle, aber daran waren die Leute gewöhnt. Da, Feuk hatte sie in den Hintern gekniffen, und sie hatte gelacht. Sie machte einfach, was sie wollte. Er würde nie zurechtkommen mit ihrer unbekümmerten Lebenslust. Wütend zerknüllte Lutkamon das oberste Blatt seines Schreibblocks und pfefferte das Knäuel in die Ecke. Die Nachricht wurde über alle Medien der Portalstation in den Quartieren verbreitet. Die Stationsführung hat bekannt gegeben, dass der Sieger der nächsten Meisterschaft in die obere Sektion berufen wird. Hunderte witterten ihre Chance. Das war die Gelegenheit für jedermann, in die Führungsebene zu gelangen. Man erzählte sich wundersame Dinge über den Luxus, den man in der oberen Sektion genoss. Gesehen hatte es noch keiner. Die obere Sektion war strikt gegen die Hauptsektion abgeschottet, und keiner, der in die Führungsebene berufen worden war, war jemals in die Niederungen zurückgekehrt. Angeblich kamen Mitglieder der oberen Sektion sogar in den Genuss lebensverlängernder Behandlungen. Auf jeden Fall keinen Finger mehr krumm machen, nie wieder Container verladen. Das war die Chance. Sie küsste ihn lange und zärtlich, und er hatte das Gefühl, sich in rosa Rauch aufzulösen. Seufzend verkrallte er sich in ihr Haar, sog ihren Duft in sich ein wie himmlischen Wohlgeruch und flüsterte mit geschlossenen Augen: »Iva, ich liebe dich.« »Ich liebe dich auch, Lutkamon.« Sie gab ihm noch einen Kuss auf die Nasenspitze und setzte sich auf. Er blieb mit geschlossenen Augen liegen und spürte den zarten Empfindungen in sich nach. Als er merkte, dass sie dabei war, sich anzuziehen, fuhr er ruckartig hoch. »Was machst du? Wohin willst du?« Sie sah auf die Uhr. »Ich bin mit Feuk verabredet.«
»Mit Feuk?«
Er schrie es fast.
»Aber gerade hast du doch gesagt, dass du mich liebst.«
»Das habe ich auch so gemeint.« Sie lächelte ein Lächeln, das um Verzeihung bat. »Aber Feuk liebe ich eben auch.« Sie küsste ihn ein letztes Mal und ging. Lutkamon sah ihr fassungslos nach. Dann ballte er die Faust und schlug auf seine Matratze ein, wieder und wieder und wieder. Das Transferschiff hing wie ein großer blasenförmiger Auswuchs an der Unterseite der Portalstation. Verglichen mit den kaiserlichen Schiffen, die die Portalstation umschwirrten wie Insekten ihren Stock, war es geradezu monströs groß. In einem endlosen Strom verschwanden die Container in seinen unersättlichen Laderäumen, überwacht von den Männern und Frauen in schwarzen Uniformen, die man ehrfürchtig Tunnelfahrer nannte. Täglich kamen die kaiserlichen Schiffe an, landeten an einer der 24 Landebuchten, wurden entladen und flogen mit leeren Containern wieder ab. An Spitzentagen wurden 50.000 Container umgeschlagen, manchmal sogar 80.000. Normal waren 10.000 Container, die jeden Tag über die endlosen Rollbänder und Transportstraßen der Ladesektion rumpelten, von den Landebuchten hin zur Dockstation des Transferschiffs. Das rote Licht der nahen Sonne schimmerte düster auf der matten, von Partikelströmen und Mikrometeoriten zerkratzten Außenhaut der gewaltigen Portalstation. Kaum jemand sah jemals hinaus ins All. Es gab nur sehr wenige Sichtfenster, weil es kaum etwas zu sehen gab. Eine große rote Sonne und dann dieser unheimliche, dunkle Fleck im All, an dessen Rändern das Licht der fernen Sterne verzerrt wurde. Der Tunnel. Im Containerlager stellte Lutkamon sie zur Rede, hoffend, dass sie nicht merkte, wie er zitterte. »Iva, ich mache das nicht länger mit. Du gehst von mir zu Volk und von Volk kommst du wieder zu mir, immer hin und her. Ich halte das nicht aus.« Bei den letzten Worten musste er an sich halten, damit seine Stimme nicht in hilfloses Schluchzen umkippte. »Und?« fragte sie schnippisch. »Was willst du machen? Dich von mir trennen?« Die bloße Vorstellung, das bloße Wort, bewirkte, dass sich alles in ihm verkrampfte. Er ballte die Fäuste. »Du musst dich doch für einen von uns entscheiden«, beharrte er. Sie setzte ein störrisches Gesicht auf. »Gar nichts muss ich.« »Iva, ich liebe dich.« »So wie du das sagst, klingt das wie, ich will dich besitzen.« Darauf wusste Lutkamon nichts zu erwidern. Sie hatte recht, und das machte ihn nur noch wütender. »Du wirst schon sehen«, stieß er schließlich hervor und wandte sich ab. Während er ging, hoffte er, sie werde ihn zurückrufen. Aber sie tat es nicht. Das nächste Schiff, das in der Landebucht 2 anlegte, war die K-5404. Sie brachte überraschend nicht nur Fracht, sondern auch Ersatzmannschaften, Vorräte und Ersatzteile. Die Vorräte und Ersatzteile waren schon dringend erwartet worden, nur die Ersatzmannschaften waren ein Problem. Die K-22822, die die abgelösten Mannschaften fortbringen sollte, war noch nicht angekommen. So mussten die unbequemen, engen Notquartiere in der Maschinensektion luftgeflutet und aufgeheizt werden. Dafür konnten die Gefechtsstationen vorübergehend doppelt bemannt werden. »Volk!« Lutkamon schrie es durch den ganzen Speisesaal, und es scherte ihn einen Dreck, dass Hunderte rings um ihn hörten. »Volk, ich fordere dich heraus!« Der breitschultrige Verlader drehte sich langsam um. Sein Blick glitt suchend über die Menge, und unter seiner Kleidung zeichneten sich Muskeln wie stählerne Taue ab. »Ach ja«, knurrte er amüsiert, als er den schmächtigen Ladeaufseher auf sich zuhasten sah. »Volk, ich will mit dir kämpfen!« Lutkamon stand keuchend vor seinem Rivalen. »Gern?« grinste der. »Wollen wir rausgehen oder soll ich dich gleich hier umnieten?« Lutkamon schüttelte den Kopf.
»Ich fordere dich heraus, mit mir zusammen in der Meisterschaft zu kämpfen. Derjenige, der von uns beiden am weitesten kommt, kriegt Iva. Und der andere verzieht sich.«
Im Speisesaal herrschte plötzlich gespannte Aufmerksamkeit. Volk überlegte.
»Ich habe noch nie an einer Meisterschaft teilgenommen«, sagte er bedächtig.
»Ich auch nicht. Es ist also fair.«
Irgendjemand murmelte zustimmend. Volk betrachtete seinen Herausforderer abschätzend.
»Na ja«, meinte er dann, »so wie ich die Sache sehe, schaffst du nicht einmal die Qualifikation. Also gut.«
Lutkamon streckte die Hand aus.
»Abgemacht? Bei deiner Ehre?«
»Abgemacht. Bei meiner Ehre«, erwiderte Volk grinsend und schlug ein, drückte Lutkamons Hand so fest, dass der beinahe in die Knie ging. Die Leute ringsum klatschten Beifall. Die große Versammlungshalle, die genau im Schwerpunkt der Portalstation lag, wurde für die Austragung der Meisterschaft vorbereitet. Die nötigen technischen Installationen waren wie immer schnell geschaffen. Schwieriger waren die organisatorischen Probleme. Es bestand immer noch erhöhte Alarmbereitschaft, daher mussten die Verteidigungssysteme auch während des Turniers voll besetzt bleiben. Da andererseits für den Sieger die Aufnahme in die obere Sektion ausgeschrieben war, gab es keine Beschränkung der Teilnehmerzahl. Jeder, der sich qualifizierte, würde kämpfen dürfen.
»Lutkamon, bist du verrückt geworden?«
»Nein, ich verhindere nur, dass ich verrückt werde.« Sie war außer sich vor Zorn. Ganz gegen die Vorschriften war sie während der Arbeitszeit in seine Aufsichtskabine gekommen und nun sah die ganze Lademannschaft von unten zu, wie sie wutentbrannt vor ihm stand und ihm eine Szene lieferte. Dass man durch die Glaswände nichts hörte, machte die Sache nur noch interessanter.
»Ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Um mich kämpfen. Ihr wollt euch um mich schlagen. Danke, sehr schmeichelhaft. Und ich werde bei der ganzen Sache nicht gefragt, was?«
»Ich habe dich gefragt, Iva. Wann?«
»Ich habe dich gefragt, für wen von uns du dich entscheidest.«
»Ich will mich aber nicht entscheiden.«
»Und darum machen wir die Sache jetzt unter uns aus.«
»Die Sache? Aha! Ich bin also eine Sache für euch. Eine Trophäe, der erste Preis, den man sich ins Regal stellt oder ins Bett legt, in diesem Fall.«
»Wir wollen nur endlich klare Verhältnisse schaffen.«
»Und warum habt ihr euch nicht gleich an Ort und Stelle geprügelt?«
»Iva, Volk ist ein Verlader und ein Schrank von einem Mann. Das wäre unfair gewesen.«
»Lutkamon, wie gut man in der Meisterschaft ist, ist zum größten Teil Veranlagung. Nur weil du Aufseher bist und Volk ein einfacher Verlader, hast du keine größeren Chancen.«
»Eben. Es ist fair.«
Sie sah ihn fassungslos an.
»Und wenn du verlierst, machst du Schluss mit mir?«
»Ja.«
»Schuft.«
»Aber ich gewinne.«
Ein unartikulierter Schrei entrang sich ihrer Kehle.
»Warum habt ihr nicht um mich gewürfelt? Das wäre fair gewesen«, tobte sie.
Dann riss sie die Tür auf und schrie durch die ganze Halle:
»Männer!«
Der Beauftragte für die Qualifikation sah den jungen Mann auf dem Stuhl, der so eigentümlich nervös wirkte, prüfend an.
»Wie ist dein Name?« fragte er, den Schreibstift gezückt.
»Lutkamon. Position: Aufseher über die Ladebucht 2.
Der Mann konsultierte eine Liste.
Ladeaufseher. Das war keine verteidigungswichtige Position. Es war also nicht nötig, einen Stellvertreter nachzuweisen. Er legte das Formular beiseite und reichte dem Kandidaten den Kampfhelm.
»Hast du schon einmal in einer Meisterschaft gekämpft?«
»Nein.«
»Oh, Kaiser,
Schon wieder so ein Glücksritter, der davon träumte, den erbärmlichen Alltäglichkeiten des Portaldienstes zu entkommen. Schon wieder einer, der sich für würdig hielt, in die geheimnisvolle obere Sektion aufgenommen zu werden, den erhabensten Kreis, den man sich vorstellen konnte. »Gut, ich erkläre es dir«, begann der Beauftragte geduldig. »Du musst diesen Helm aufsetzen und dabei darauf achten, dass die Sensoren an der Vorderseite dicht an deiner Stirn aufliegen. So. Nun klappst du das Visier herunter. Was siehst du?« »Einen gelben Ball.« »Gut, bewege ihn.«
»Bewegen?«
fragte der junge Mann verblüfft.
»Wie denn?«
»Indem du einfach denkst«, erklärte der Beauftragte. »Durch deine Vorstellungskraft. In der Meisterschaft kämpfst du einfach mit deinen Gedanken. Der Helm fängt diese Impulse auf und wandelt sie in Bewegungen um. Bei dieser Ausführung siehst nur du den Ball. In der Meisterschaft werden ihn die Zuschauer ebenfalls sehen. Und es bleibt natürlich nicht bei einem Ball. In der zweiten Runde werden es 3 sein, dann 5 und so weiter. Du wirst mit deinem Gegner um die Kontrolle über diese Bälle ringen, und je mehr Bälle du zu kontrollieren vermagst, desto weiter wirst du gelangen.«
»Hauptsache, ich gelange weiter als...« begann der Junge und brach ab.
Der Beauftragte horchte auf.
»Als wer?«
»Nichts. Was muss ich tun?«
»Nun ja.«
Es konnte ihm egal sein, welche Probleme der schmächtige Junge hatte. »Bewege den Ball. In einem Kreis, wenn möglich.« Der Mann kontrollierte auf einem Bildschirm, was das Helmvisier zeigte. Der Ball bewegte sich, zögernd zunächst, dann rasch, sicherer werdend, in einer ungefähren Kreisbahn.
»Danke«, sagte der Mann und malte einen Haken auf das Formular.
»Du bist qualifiziert.« Die Meisterschaft, sonst eine eher wenig beachtete Veranstaltung, wurde diesmal mit großem Prunk eröffnet. Praktisch alle, die nicht durch den Alarmzustand an ihre Posten gebunden waren, hatten sich auf den Rängen der Halle versammelt. Musik erklang, bunte Farbspiele tanzten über die Decke und die Stimmung war ausgelassen. Der Sprecher der Führungsebene trat vor. Die Musik verstummte, die Farbspiele erloschen. Es kehrte Stille ein in dem großen Rund.
»Ich darf«, sagte er, »die Meisterschaft feierlich eröffnen, indem ich unser Gelübde, das Gelübde der Portalwächter, wiederhole. Bitte sprecht mir nach.«
Ein verhaltenes Rumpeln und Grollen erscholl, als alle sich von ihren Sitzen erhoben.
»Dem Kaiser dienen wir«, begann er.
»Dem Kaiser dienen wir«, wiederholte der tausendstimmige Chor der Mannschaften. »Dessen Wort Gesetz ist, dessen Wille unser Wille ist.
Dessen Wort Gesetz ist, dessen Wille unser Wille ist.
Dessen Zorn furchtbar ist, der nicht verzeiht, sondern straft.
Dessen Zorn furchtbar ist, der nicht verzeiht, sondern straft.
Und dessen Rache ewig währt.
Und dessen Rache ewig währt.«
Ein Fanfarenstoß. »Die Meisterschaft«, rief der Sprecher, »ist eröffnet.« Während Ludkamon neben den anderen auf das Spielfeld lief, den Helm eng und drückend auf dem Kopf, suchten seine Augen die Ränge ab, ohne Iva zu finden. Es waren zu viele Gesichter. Vielleicht war sie überhaupt nicht gekommen. Er musste sich auf den Kampf konzentrieren. Dies war die Chance, Volk zu schlagen, die einzige, die er hatte. Sein erster Gegner war leicht. Auf ein Signal hin erschien zwischen ihnen ein gelber Ball und über dem Kopf jedes Spielers leuchtete ein blassblaues Rechteck auf. Derjenige, der den Ball unter seine Gewalt bekam und in das Rechteck über den Kopf des Gegners beförderte, hatte gewonnen. Ludkamon gewann in Sekunden. Dann sah er sich um. Feuk stand weit entfernt. Aber auch er schien gewonnen zu haben. Also gut, die nächste Runde. Diesmal waren es 3 Bälle, aber Lutkamon bekam sie alle in den Griff und platzierte sie ins Ziel. Wieder Sieg. Er hielt Ausschau nach Volk, auch der war schon fertig, und hielt seinerseits Ausschau nach ihm. Das beunruhigte ihn. Lutkamon wischte sich den Schweiß von den Augenbrauen, die Rufe der Zuschauer hörte er nicht. Er hatte nur Augen für seinen Rivalen. Er hatte im Stillen darauf gebaut, seinem Rivalen geistig überlegen zu sein, aber es schien, dass Iva recht gehabt hatte und dass hier andere Maßstäbe galten. Allmählich ahnte er, dass es kein leichter Kampf werden würde. Portalstation. Hier ist K6937, ein Schiff des Kaisers. Wir bitten um Einweisung. K6937, hier spricht die Raumüberwachung der Portalstation. Zurzeit ist kein Entladen möglich. Bitte geht in Warteposition. Raumüberwachung. Wieso das denn? Augenblicklich findet eine große Meisterschaft statt. Ein anderer Kanal. K12002, ein Schiff des Kaisers, ruft die Portalstation. K12002, hier Raumüberwachung. Die Zahl der Lichtpünktchen rings um die Portalstation nahm ständig zu. In den Landebuchten ruhte die Arbeit. Lediglich die Beladung des Transferschiffes lief trotz der Meisterschaft weiter. 11 Bälle. Lutkamons Augen brannten vom Schweiß und der Helm schien ihm den Schädel zerquetschen zu wollen. 11 Bälle. Und sie waren beide immer noch im Spiel. Über das stark gelichtete Feld der anderen Spieler hinweg warf er Feuk einen grimmigen Blick zu. Er würde nicht nachgeben. Er spürte Leidenschaft in sich brennen, wie eine verzehrende Flamme. 11 Bälle. Damit hatten sie viele bekannte, gute Spieler bereits hinter sich gelassen. Sie würden auf jeden Fall irgendwo ganz vorn im Feld enden. Der Gedanke, dass er als Anfänger so berühmte Meisterschaftsspieler wie den Techniker Pai oder den Soldaten Buck geschlagen hatte, verunsicherte ihn für einen Moment. Und das Gebilde aus 11 einander zitternd umtanzenden Bällen kam für einen Moment ins Wanken. Nur jetzt nicht in der Konzentration nachlassen. Er ballte die Fäuste, wiegte sich breitbeinig hin und her, ohne den Blick von den Spielbällen zu lassen. Sein Gegner war stark und trickreich. Seit mehr als 7 Bälle im Spiel waren, verliefen die Kämpfe hart und dauerten lange. Der letzte Container verkantete sich an einem Zählwerk, kurz bevor er im Inneren des Transferschiffs vom Laufband rollte. Da die eingestellte Zahl noch nicht erreicht war, lief das gesamte Vorderwerk leer weiter, und die umlaufenden Rollen schabten mit einem nervenzerfetzenden Geräusch an der Unterseite des unbeweglichen Containers. Das Geräusch alarmierte ein Mitglied der Besatzung des Transferschiffes. Der Tunnelfahrer eilte herbei und versuchte, den Container aus der Verkantung zu lösen, aber gegen den unermüdlichen Druck der Transportwalzen bekam er ihn nicht alleine frei. Er holte einen zweiten Mann. »Solche Dinge passieren immer ganz zum Schluss«, sagte der. »Ja, wie steht das Spiel?« »Sieht so aus, als kämen diesmal 2 Außenseiter ins Finale. Schade, dass wir da nicht mehr da sind.« Der einzige Zeitplan, dem die Tunnelfahrer verpflichtet waren, war das Pulsieren des Tunnels, das man auch Gezeiten nannte. Zu zweit gelang es ihnen, den Container zurück auf das Förderband zu schieben. Er rollte rumpelnd an seinen vorgesehenen Platz, dann schaltete sich mit einem hallenden Schlag die gesamte Förderanlage ab. Urplötzlich war es still in den Gängen und Schächten. Bis auf das kraftlose Surren einiger nachlaufender Walzen. Die Halle tobte. Die Männer und Frauen standen auf ihren Sitzen und fuchtelten schreiend mit den Armen. Der Spielleiter auf seinem Hochsitz konnte sich gegen den tosenden Lärm nur mühsam verständlich machen, als er den Spielstand verkündete. Finale. Es treten an Lutkamon gegen Volk. Die Sensation war perfekt. Zwei Anfänger hatten es in einer großen Meisterschaft fertiggebracht, die gesamte Prominenz auf die Plätze zu verweisen und das Finale zu erreichen. Ein Finale, das mit 19 Bällen einen selten hohen Schwierigkeitsgrad darstellte.
»Jetzt schlage ich dich«, dachte Lutkamon entschlossen. »Ein für allemal mache ich dich fertig.«
Er beobachtete Feuk aus halbgeschlossenen Augen, während ihm ein Helfer hastig den Nacken massierte. Der Rivale ließ sich Wasser ins Gesicht sprühen, sein nackter Oberkörper glänzte vor Schweiß. Plötzlich entdeckte Lutkamon Iva unter den Zuschauern. Während ringsum alles johlte und schrie, stand sie schreckensbleich da, die Augen weit aufgerissen und die Hände vor dem Mund zusammengelegt. Als er sie sah, fiel ihm siedendheiß ein, dass der Sieger der Meisterschaft dazu ausersehen war, in die obere Sektion berufen zu werden. Und einer von ihnen beiden würde nach dem folgenden Kampf dieser Sieger sein. Ein niederträchtiges Lächeln schlich sich in Lutkamons Züge. Das war genial. Das war der genialste Trick überhaupt. Er, Lutkamon, würde das Finale absichtlich verlieren. Damit wurde automatisch Feuk Sieger der Meisterschaft. Feuk würde also in die obere Sektion berufen werden und er, Lutkamon, würde Iva für sich allein haben. Das war genial. Das war die ideale Gelegenheit, den lästigen Nebenbuhler für immer aus dem Weg zu räumen. Und das Beste war, es konnte nicht schiefgehen.
Schotten verriegelt und dicht, Absorber bereit und laufen, Versorgungsleitung entkoppelt, Bordversorgung läuft.
Der Mann in seiner schwarzen Uniform beugte sich vor und betätigte eine Reihe von Schaltern.
Transferschiff an Raumüberwachung, wir sind bereit zum Entkoppeln.
Hier Raumüberwachung, ihr verpasst das Finale der Meisterschaft.
Ja, aber unsere Herzen schlagen nun einmal mit den Gezeiten des Tunnels.
Ein geflügeltes Wort unter den Tunnelfahrern.
Selbstverständlich. Bereit zum Entkoppeln in 10, 5, 3, 2, 1, entkoppeln. Guten Flug.
Der Mann in der schwarzen Uniform lächelte.
Danke, Portalstation.
Sanft, ohne die geringste Erschütterung, löste sich das Transferschiff von der großen Raumstation und glitt langsam in Richtung auf den schwarzen, unheimlichen Fleck im Sternenmeer davon.
Lutkamon hatte Feuk auf jede erdenkliche Weise verhöhnt und gereizt, um seine Kampfeswut anzustacheln.
Jetzt, als sie sich zum Finalkampf gegenüberstanden, streckte er ihm noch einmal die Zunge heraus, was die Zuschauer mit frenetischem Johlen quittierten und Feuk offensichtlich in rasende Wut versetzte.
Gut so. Er sollte blind sein vor Zorn, blindwütig und ungestüm kämpfen. Er sollte ihn hassen, sollte alles vergessen, bis auf den Wunsch, ihn, Lutkamon, zu besiegen.
Und diesen Wunsch würde er ihm erfüllen.
Lutkamon grinste siegessicher.
Der Gong ertönte und die dreidimensionalen Projektionen von 19 Spielbällen erschienen über dem Kampffeld.
Für einen Augenblick tauchte ein anderer Gedanke in Lutkamon auf.
Wenn er kämpfte und gewann, würde er herausfinden, was es mit der oberen Sektion auf sich hatte.
Vielleicht stimmte es, was man sich erzählte, von unvorstellbarem Luxus, verlängertem Leben. Vielleicht kämpfte er hier einen ganz albernen Kampf.
Die obere Sektion, das war eine Chance, die nicht wiederkommen würde. Sie wegzuwerfen für eine wankelmütige Frau?
Mit jähem Entsetzen sah Lutkamon, wie sich plötzlich alle 19 Bälle in Bewegung setzten. Sie schossen auf das Zielfeld über Volks Kopf zu und verschwanden darin, ehe Lutkamon eingreifen konnte.
Die Anspannung der Menge entlud sich in einem ohrenbetäubenden Jubel. Fanfaren schmetterten los, der Spielleiter versuchte vergeblich, sich über die Lautsprecheranlage verständlich zu machen. Aber erst als die ersten Zuschauer über die Absperrung sprangen und auf ihn zuliefen, begriff Lutkamon, dass er irgendwie die Meisterschaft gewonnen hatte.
»Aber ich habe doch überhaupt nichts gemacht«, murmelte er.
»Feuk! Feuk, dieser Schurke!« Jetzt war ihm alles klar. Feuk hatte genau denselben Einfall gehabt wie er. Aber er hatte nicht gezögert, seine eigene Niederlage sofort selber herbeizuführen. Ohnmächtig musste Lutkamon mit ansehen, wie Feuk sich spöttisch grinsend vor ihm verbeugte. Er hatte ihn ausgetrickst. Lutkamon kniff die Augen zusammen. Jetzt blieb nur noch zu hoffen, dass die obere Sektion ihn dafür entschädigte. Wenigstens würde er in Zukunft keinen Finger mehr krumm machen müssen. Iva hatte Tränen in den Augen, als sie ihm gegenübertrat. »Bist du nun zufrieden?« schluchzte sie.
»Iva«, murmelte er betreten, »das hat niemand ahnen können.«
Sie schloss ihn in die Arme und presste ihn mit der Verzweiflung des Abschieds an sich.
»Jetzt hast du gewonnen und trotzdem verloren, du Idiot!«
»Das ist nicht endgültig, Iva«, flüsterte er hilflos. »Du wirst mich bald vergessen. Du wirst in die obere Sektion gehen und nicht mehr an mich denken.« Er schüttelte den Kopf, und in seiner Kehle spürte er ein würgendes Gefühl.
»Ich werde dich nicht vergessen. Ich sehe dich wieder. Ich sehe dich wieder, das verspreche ich.«
Allgewaltige Schwärze, zitternd und pulsierend, ein unheimlicher Mahlstrom aus undurchdringlicher Dunkelheit, der die Sterne zu verschlucken schien. Das Transferschiff war wie ein Staubkorn, als es auf den riesigen Strudel zutrieb. »Und wieder einmal zur dunklen Welt«, sagte einer der Männer im Cockpit. Tausendmal hatten sie den Sturz schon gewagt, aber die Tunnelfahrer hielten immer noch den Atem an. Die Schwärze schien sich aufzublähen. Es war ein Gefühl, als kippe man über den Rand eines Katarakts. Das Transferschiff verschwand aus dem Universum. Die Anschlüsse lagen bereit. Das Gestell, das das neue Mitglied der oberen Sektion aufnehmen würde, war geöffnet. Die Nährlösungen pulsierten gleichmäßig durch das Geflecht durchsichtiger Leitungen. Der Arzt kontrollierte die Instrumente. Sie zeigten normale Funktion. Ein Routinefall. Flexible silberne Schläuche führten in den halb geöffneten Mund des Patienten. Grau-weiße Kabel endeten in den Nasenlöchern und in Einschnitten am kahl rasierten Hinterkopf. Ohren und Augen waren bereits entfernt und durch Steckmodule ersetzt worden. Der Blick des Arztes glitt beiläufig über den schlanken, sehnigen Körper des jungen Mannes, der nackt vor ihm auf dem Tisch lag, und er spürte ein flüchtiges Bedauern. Dann vertrieb er diese Gedanken, setzte die Säge an und begann, den Kopf vom Rumpf zu trennen.
»Iva, du musst ihn endlich vergessen.«
Feuk hielt Ivas zarte Hände in seinen gewaltigen Pranken und sah sie hilflos an. Ihr Blick war in eine ungewisse Ferne gerichtet. »Er ist jetzt in der oberen Sektion und gehört zur Führungsebene. Glaubst du nicht, dass er sich jederzeit melden könnte, wenn er wollte?«
Iva schüttelte langsam den Kopf. »Ich kann nicht glauben, dass er mich so schnell vergessen hat.«
Er sah durch tausend Augen und hatte tausend Arme. In seinen Gedanken hörte er die Befehle, die auszuführen waren, und allein mit seinen Gedanken dirigierte er auch die Staffeln ferngesteuerter Kampfroboter, die durch den Weltraum rings um die Portalstation kreuzten. Angeschlossen an das Computersystem der Portalstation, dessen Leitungen und Schalteinheiten die gesamte Raumstation durchzogen, sah er alles. Und er würde Jahrhunderte leben. »Ich sehe dich, Eva. Durch tausend Augen sehe ich dich. Habe ich dir das nicht versprochen?«